läuft das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Nach den gegenseitigen Angriffen von Israel und dem Iran gestern und in der Nacht war heute zunächst der Tag der mahnenden Worte und der bangen Frage, droht jetzt ein Krieg im gesamten Nahen Osten? Am Abend griff Israel erneut an. Dass Israel seine militärischen Ziele noch nicht erreicht hat, machte heute Premier Netanyahu klar. Und seine Worte lassen erahnen, wie das passieren soll. Was bisher war, sei nichts im Vergleich zu dem, was man in den kommenden Tagen noch erleben werde. Nach Deeskalation, wie von vielen westlichen Politikern dringend angemahnt, hört sich das jedenfalls nicht an. Nadja Armbrust.
Mohsen Salehi lebt mit seiner Mutter und seinem Bruder in dieser Wohnung in Teheran. Das Nachbargebäude wurde angegriffen, auch deren Wohnung wurde stark beschädigt. Wir haben letzte Nacht hier geschlafen. Ich schlief hier und meine Mutter dort drüben und einer meiner Brüder da. Gegen 3 Uhr morgens hörten wir eine Explosion. Zuerst dachten wir, es sei Gas explodiert. Zerstörung auch in Israel, am Rande von Tel Aviv in Rishon LeZion. Hier war eine Rakete mitten in ein Wohngebiet eingeschlagen. Hier hat es 2 Tote gegeben. Das Haus, in dem Natalie aufgewachsen ist, ist nun ein Trümmerhaufen. Sie wohnt ganz in der Nähe. Bei mir war alles voller Glasscherben, aber ich habe mich nicht drum gekümmert. Ich habe nur an meine Eltern gedacht. In der Nacht Wellen von Angriffen aus dem Iran, rund 200 ballistische Raketen mit je hunderten Kilogramm Sprengstoff. Ein Viertel der Geschosse hat Israels Luftabwehr nicht abgefangen. Sie landeten im offenen Gelände, einige sind aber auch in Gebäude eingeschlagen. Teheran werde brennen, wenn es weiter israelische zivile Ziele angreife, schrieb Verteidigungsminister Katz als Reaktion auf der Plattform X. Auch Premier Netanyahu kündigte am Abend Vergeltung an. Wir sehen sehr bald israelische Flugzeuge, die Luftwaffe, unsere Piloten über dem Himmel Teherans. Wir werden alle Ziele des Ayatollah-Regimes angreifen. Auch heute Abend weitere Angriffe Israels auf den Iran, Brände an einer Erdgasaufbereitungsanlage. Die iranische Seite wirft Israel vor, nicht nur militärische Einrichtungen anzugreifen, sondern auch zivile Ziele. In einem Wohnkomplex sollen laut des Außenministeriums 60 Menschen getötet worden sein, unter ihnen mehr als 20 Kinder. Noch fehlen offizielle landesweite Zahlen zu Verletzten und Getöteten. Das Ausmaß der Zerstörung durch die israelischen Angriffe im Iran zu dokumentieren, ist schwer. Kamerapersonen und Fotografen sollen vorübergehend festgenommen worden sein. Auch das Internet wurde vom iranischen Regime verlangsamt. Im staatlichen Fernsehen demonstriert das iranische Regime währenddessen seine Raketen, präsentiert militärische Stärke.
Und wir sprechen mit Sophie von der Tann in Tel Aviv und Katharina Willinger in Istanbul. Es gab am Abend weitere Angriffe Israels auf den Iran. Zunächst, Sophie, vielleicht, wie ist bei dir die Lage?
Die Heimatschutzbehörde hat hier gerade die Warnstufe erhöht. Man soll sich in die Nähe von Bunkern begeben. Das ist die erste Warnstufe. Die zweite ist dann, dass man in Bunker reingehen soll. Also das kann jetzt demnächst passieren. Und dann kommen die Sirenen kurz bevor diese Angriffe bevorstehen. Man merkt hier, dass die Lage ziemlich angespannt ist. Es ist gut möglich, dass diese Menschen sich gerade auf den Weg begeben zu Bunkern, das sieht mir so aus, zu den öffentlichen Bunkern, die im Moment geöffnet sind. Und wir haben auch schon vorher gemerkt, die Straßen sind hier komplett leer gefegt. Also man stellt sich darauf ein, dass es heftige Angriffe geben kann.
Israel greift weiter den Iran an. Wie lange wird das weitergehen?
Also die israelische Regierung, Premier Netanyahu, hat deutlich gemacht, heute auch nochmal, man werde alle Ziele des Regimes angreifen. Schon vorher hieß es, dieser Angriff geht so lange wie nötig. Und man hat die Menschen darauf eingestellt, dass das länger dauern kann. Auch die Luftfahrtbehörde hat zum Beispiel heute gesagt, es kann noch Wochen dauern, bis der Luftverkehr hier wieder regulär stattfindet. Also die Menschen hier werden darauf eingestellt, dass es eine Eskalation sein kann, die etwas dauert.
Sophie von der Tann in Tel Aviv, alles Gute. Und wir gehen weiter nach Istanbul zu Katharina Willinger. Katharina, es gab wieder Angriffe auf den Iran. Ist darüber Genaueres bekannt?
Also sie sollen ziemlich heftig gewesen sein, beziehungsweise sie dauern wohl an einigen Orten auch noch an. Wir haben Meldungen aus verschiedenen Teilen des Landes, Tebris im Nordwesten, aus der Hauptstadt in Teheran und aber auch aus der südlichen Region, auch der Hafenstadt Bandar Abbas. Dort befinden sich ja die Ölraffinerien des Landes, die größten. Aus der Hauptstadt Teheran hören wir von verschiedenen Kontakten, von Augenzeugen, dass am Abend die Luftabwehr wieder sehr aktiv war, dass sich mittlerweile lange Schlangen gebildet haben an den Tankstellen. Viele Menschen in Teheran haben panische Angst. Sie sagen nach dieser Aussage, dass Teheran brennen wird, wenn das iranische Regime wieder angreift, versuchen viele Menschen auch die Stadt zu verlassen, denn in Teheran gibt es keine Bunker, keine Shelter, keine Schutzmöglichkeit für die Menschen. Also die Sorge im Land ist sehr groß.
Vielen Dank, Katharina Wellinger aus Istanbul. Bundesminister Johann Wadephul, der auf seiner Antrittsreise in arabische Länder unterwegs ist, wollte auch wieder Israel besuchen, doch er musste seine Pläne ändern. Ich spreche jetzt mit ihm. Guten Abend nach Doha, Herr Wadephul.
Schönen guten Abend nach Hamburg.
Wenn Sie von unkalkulierbaren Folgen sprechen, was Sie heute getan haben und die von dieser Eskalation ausgehen könnten, was meinen Sie damit konkret? Auch globale Folgen?
Na, das meine ich zunächst einmal nicht, aber es besteht natürlich unzweifelhaft die Gefahr eines Flächenbrandes hier in der Region. Hier stehen sich zwei Staaten gegenüber, die gut bewaffnet sind, über einsatzfähige Streitkräfte verfügen und derzeit in einer Art und Weise unversöhnlich sind, dass es einem schon Sorgen machen muss. Deswegen bin ich hier jetzt vor Ort, heute jetzt in Katar, vorher auch in Riad in Saudi-Arabien und gestern in Kairo. Und versuche in Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen herauszufinden, was wir tun können, um die Situation zu verbessern.
Was haben Sie denn herausgefunden?
Ja, natürlich. Es gibt ein allgemeines Interesse, dass es einen Interessenausgleich hier gibt und dass eine Deeskalation stattfindet. Keiner möchte, dass diese kriegerische Auseinandersetzung seine Fortsetzung findet. Es gibt beiderseitige Sicherheitsinteressen. Ich habe schon in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen, Israel wird durch den Iran natürlich bedroht. Der Iran hat ja geradezu als Staatsziel, Israel zu vernichten. Und deswegen gibt es ein Selbstverteidigungsrecht Israels. Aber wir müssen jetzt dazu kommen, dass diese militärische Auseinandersetzung beendet wird. Denn es ist vollkommen klar, wenn es jetzt einen Fehlschlag gibt, dann kann das andere Staaten mit einbeziehen. Das will niemand hier in der Region, das will auch Europa nicht. Und deswegen versuche ich hier für Europa, auch für Deutschland, unsere Stimme geltend zu machen und zu einer Beruhigung und Deeskalation beizutragen. Das wird hier begrüßt und wir sind hoffnungsfroh, dass wir in den nächsten Tagen zu einer besseren Situation kommen können.
Aha, das klingt so, als gäbe es eine Linie, einen Plan. Also viele fordern natürlich, dass die internationale Gemeinschaft jetzt schnell handeln müsse. Die Frage ist ja, wie konkret? Sie haben viel telefoniert, Sie haben viel gesprochen. Gibt es einen Plan, außer zur Deeskalation aufzurufen?
Ja, ich glaube, die internationale Gemeinschaft nimmt das Thema sehr ernst. Der Bundeskanzler reist ja morgen auch zum G7-Gipfel nach Kanada. Dort wird das auch Thema sein und die 7 führenden Industriestaaten dieser Welt beschäftigen. Ich versuche hier mit den Kollegen Außenministern darüber zu sprechen, wie wir Einfluss nehmen können auf beide Seiten. Meine Bitte an viele hier vor Ort ist, Gespräche mit dem Iran zu führen. Wir selber als Deutsche haben hervorragende freundschaftliche Kontakte zur israelischen Regierung. Und nun müssen wir mit beiden Seiten sprechen und versuchen herauszufinden, wo ein Kompromiss gefunden werden kann, wo eine Gesprächsbasis auf beider Seite vorhanden ist. Denn eine diplomatische Lösung ist das, was wir anstreben. Diese Welt hat schon viel zu viele Krisen und Kriege. Und das Letzte, was wir brauchen, ist jetzt diese Auseinandersetzung. Wir müssen eben auch dem Iran deutlich machen, dass er glaubwürdig von seinem Atomprogramm, ja.
Ich wollte noch mal einhaken, wenn Sie sagen, in den kommenden Tagen, das hat mich neugierig gemacht, gibt es denn Gespräche, die anberaumt sind für die kommenden Tage mit beiden Seiten?
Es gibt Gespräche, die wir ständig miteinander führen. Es gibt keine gemeinsame Runde. Aber es gibt die gemeinsame Erwartung, dass wir innerhalb der nächsten Woche den ernsthaften Versuch auf beiden Seiten unternehmen müssen, die Spirale der Gewalt zu unterbrechen. Und dazu möchte ich beitragen. Dazu führe ich auch morgen nochmal Gespräche mit meinem Kollegen im Oman. Und ich denke, alle europäischen Kolleginnen und Kollegen werden sich auch daran beteiligen. Es ist derzeit eine sehr ungute Entwicklung, eine problematische Entwicklung. Aber wir werden sie nur dann beenden, wenn von allen Seiten auf die beiden Kontrahenten eingewirkt wird. Und dazu versuche ich hier meinen Beitrag zu leisten.
Wie schwach ist das iranische Regime? Wie wahrscheinlich ist es, dass es fällt?
Naja, der Iran ist schon sehr stark bewaffnet und wir wissen auch, dass dieses Regime, das für uns natürlich ein Unrechtsregime ist, durchaus Möglichkeiten hat, seine Macht auch innerstaatlich weiter durchzusetzen. Ich gehe nicht davon aus, dass es die Intention Israels ist, dieses Regime zu stürzen, sondern es geht darum, ihm das aus der Hand zu schlagen, was für Israel, übrigens auch für Deutschland, gefährlich werden könnte, nämlich eine atomare Bewaffnung. Iran hat leider die Chance verpasst, frühzeitig hier in konstruktive Verhandlungen einzusteigen. Ich hoffe, dass das noch möglich ist. Deutschland gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien ist dazu bereit. Wir bieten dem Iran sofort Verhandlungen über das Atomprogramm an. Ich hoffe, dass das angenommen wird. Und das ist auch eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir zu einer Befriedung dieses Konflikts kommen, dass eben vom Iran keine Gefahr weder regional und für den Staat Israel noch für Europa ausgeht.
Herr Badefuhl, Sie haben angemahnt, jetzt die humanitär katastrophale Lage in Gaza nicht außer Acht zu lassen. Stimmen aus der Opposition in Israel betonen genau diesen Punkt und sagen, Netanyahu nutze die Iran-Offensive auch, um von Gaza und Israels Handeln dort abzulenken. Haben Sie recht? Die Stimmen aus der Opposition?
Das will ich nicht interpretieren. Das ist innerisraelische Politik. Mir geht es darum, das Leiden der Menschen im Gazastreifen zu lindern. Es ist unerträglich. Die humanitäre Situation ist seit langem inakzeptabel und mit grundlegenden humanitären Standards nicht zu vereinbaren. Deswegen ist mein Appell sehr eindeutig an die israelische Regierung, nämlich wieder vollständigen Zugang für alle Hilfsorganisationen zu ermöglichen. Das fordern nicht wir alleine, sondern das fordert die Weltgemeinschaft. Und ich glaube, das ist klar für jeden, dass das gewährleistet werden muss. Denn der Hunger, das Sterben, das Leiden der Menschen im Gaza, das muss beendet werden. Die Ursache ist Hamas, diese Terrororganisation, die auch unsere Geiseln, auch deutsche Geiseln, immer noch in Haft hält. Und deswegen, das ist auch ein Gegenstand meiner Gespräche hier, dass wir endlich dazu kommen, einen Waffenstillstand für Gaza zu erreichen, dass endlich die Geiseln freigelassen werden können und die schreckliche humanitäre Situation für die Menschen im Gazastreifen gelindert werden kann.
Bundesaußenminister Johann Wadefuhl, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne, einen schönen Abend.
In die USA, wo im Bundesstaat Minnesota die demokratische Politikerin Melissa Hortman und ihr Ehemann erschossen wurden. Ein weiterer demokratischer Politiker und dessen Frau wurden verletzt. Hortman war früher Vorsitzende des Parlaments von Minnesota. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Tat als wohl gezielten Angriff auf Staatsbedienstete. Die Polizei verfolgt jetzt offenbar einen Tatverdächtigen. Torben Burgers dazu in Washington. Torben, sind schon Hintergründe zu diesen Taten bekannt geworden?
Ja, das sind sie. Bei diesem Tatverdächtigen soll es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter von Tim Walz handeln, dem Gouverneur von Minnesota und ehemaligen Vizepräsidentschaftskandidaten von Kamala Harris. Dieser Tatverdächtige soll sich als Polizist verkleidet haben und er soll auch ein Auto gefahren haben, das wie ein Polizeifahrzeug aussah. Er wurde bei dem zweiten Tatort auf frischer Tat ertappt, hat sich dann einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert und ist dann zu Fuß geflohen. Jetzt suchen hunderte Einsatzkräfte nach ihm und die Anwohner, die wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. In dem Auto hat die Polizei ein Manifest gefunden mit den Namen der Opfer und einer langen Liste weiterer Politiker. Deshalb gehen die Ermittler von einer politisch motivierten Tat aus. Worin dieses politische Motiv aber genau liegen soll, das ist noch unklar. Mhm.
Vielen Dank für diese neuen Informationen, Tom Burgers aus Washington. Es waren nicht nur die Autoschlangen an den Grenzen, wie hier Anfang der 80er Jahre an der belgisch-französischen, die heute vor 40 Jahren 5 europäische Länder zu einem Vertrag bewogen hatten. Darunter war auch die Bundesrepublik Deutschland. Im luxemburgischen Schengen unterzeichneten sie ein Papier, das vorsah, Personenkontrollen schrittweise abzubauen. Die Idee der europäischen Freiheit beim Reisen. Doch jetzt, wo das Jubiläum gefeiert wird, werden Grenzen wieder verstärkt kontrolliert. Über Grenzen, die nicht mehr zu sehen sind und doch da sind, berichten Christine Jordan und Lucrezia Gatta.
Scheibenhart und Scheibenhart. Zwei Dörfer direkt an der deutsch-französischen Grenze zwischen Elsass und Südpfalz. Das Flüsschen Lauter trennt Deutschland und Frankreich, die Brücke verbindet sie. Relikte aus vergangenen Zeiten. Die Grenze für die Menschen hier existiert sie nicht mehr. Auch nicht für Bürgermeister Thomas Ehl.
Unser ältester Sohn wohnt gerade auf der anderen Seite. Er wohnt in der Rue du Moulin. Wir wohnen im Mühlweg und jetzt gibt es auch noch Nachwuchs in der Familie und deshalb sind wir natürlich umso öfter auf der anderen Seite oder er kommt rüber mit seiner Frau. Also das ist für uns alltäglich.
Alltäglich sind inzwischen aber auch wieder Grenzkontrollen. Auch das ist scheibenhart. An der B9 steht die Bundespolizei, kontrolliert Fahrzeuge bei der Einreise. Vor allem für Pendler ein Problem. Direkt an der Grenze im Dorf ein Café. Irene Scherrer pendelt über die Grenze zur Arbeit. Früher 50 Minuten pro Strecke, heute manchmal 3 Stunden. Freizügigkeit sieht anders aus, findet sie.
So ist es für mich überhaupt nicht absehbar, wie ich also gerade vor allem abends nach Hause komme. Also ich brauche an den Tagen, an denen ich arbeite, brauche ich mir überhaupt keine Termine abends zu legen, weil ich kann es nicht sagen, wie lange ich brauche.
Das Leben der Menschen einfacher machen, ein Europa ohne Grenzen schaffen, das war 1985 die Idee von Schengen. Beim Festakt zum 40. Jahrestag in dem Ort an der Mosel wurde dieser Gedanke erneut beschworen, denn er ist vielerorts in der EU keine Selbstverständlichkeit mehr. 35 Kilometer flussabwärts, wieder ein Grenzfluss, wieder 2 benachbarte Dörfer. Die Mosel trennt oberbillig Deutschland von wasserbillig Luxemburg. Die Fähre verbindet sie. Auch hier halten die Menschen wenig von Kontrollen.
Ja, weil er dann wieder ein blockierendes Element darstellt. Ne?
Mein Alltag verändert sich dann. Es wird sehr, sehr unpraktisch, muss ich sagen.
Und da viele grüne Grenzen ja offen sind, macht es in meinen Augen auch gar keinen Sinn, wieder Grenzkontrollen durchzuführen.
Der Wunsch, einfach wieder hin und her fahren, ohne die neuen Kontrollen. So wie es die Menschen hier seit langem gewohnt sind. Ganz im Geiste von Schengen.
Fußball, die für viele schönste Nebensache der Welt. Davon kann es doch nicht genug geben. Findet der Fußball-Weltverband FIFA auch und hat die Club-WM, also die Weltmeisterschaft der Vereinsmannschaften, zu einem Großturnier aufgepumpt. Nun also mehr Teams, mehr Spiele, mehr Tickets, mehr Einnahmen. Und noch ein Turnier mehr im vollgestopften Terminkalender der ohnehin oft schon körperlich heftig strapazierten Spitzenspieler. Alles Bedenken, die die FIFA hinter der Glitzer-Fußball-Party-Fassade gerne verschwinden lässt. Bis Mitte Juli gibt es in den USA insgesamt 63 Spiele in 12 Stadien. Und aus Deutschland sind die Bayern und die Dortmunder dabei. Tom Burgers.
Nur noch wenige Stunden, bis diese Beine auf Torejagd gehen. Wenn Weltstar Lionel Messi mit Inter Miami zum Eröffnungsspiel antritt, soll nicht weniger als eine neue Ära für den Fußball beginnen. Zumindest, wenn es nach der FIFA geht. 11 Städte, 12 Stadien, die besten Spieler und Mannschaften der Welt. Amerika wird die Welt willkommen heißen. Es werden Millionen von Menschen kommen. Doch solche Bilder werfen einen Schatten auf das milliardenschwere Sportspektakel. Beamte der US-Einwanderungsbehörde gehen kompromisslos gegen vermeintlich illegale Einwanderer vor, verbreiten mit Razzien Angst und Schrecken. Es kommt zu gewaltsamen Protesten gegen die rigide Abschiebepolitik des US-Präsidenten. Der schickt Nationalgarde und Militär, will Macht demonstrieren. Donald Trump schmückt sich gerne mit Fußballtrophäen, besonders gastfreundlich präsentiert sich Amerika aber nicht. Wir werden Besucher aus fast 100 Ländern haben. Wir wollen, dass sie kommen, feiern und die Spiele sehen. Aber wenn die Zeit um ist, müssen sie wieder nach Hause gehen. Andernfalls werden sie ein Fall für Heimatschutzministerin Noem. Am Strand von Miami Beach kommen solche Töne nicht gut an. Viele Fans machen sich Sorgen. Der Kartenvorverkauf für das Turnier lief schleppend. Trump hätte mit seinem harten Kurs warten sollen, bis der Fußball vorbei ist. Das war einfach schlechtes Timing. Experten wie Dave Sullivan fürchten, dass Trump die Club-WM nutzen könnte, um Stärke zu zeigen, mit Razzien an Austragungsorten und Zurückweisungen an Flughäfen. Die Trump-Regierung will, dass die Leute kommen und ihr Geld ausgeben, aber wenn sie eine Sekunde länger hier sind, droht ihnen die Barbarei des US-Staates. Das hört sich für mich nicht sehr einladend an. 4 Wochen lang haben die USA jetzt Zeit, der Welt das Gegenteil zu beweisen.
Deutsches Finale in der Champions League. Im Handball wird das wahr. Weil am Abend der SC Magdeburg im Halbfinale in Köln gegen den Titelverteidiger FC Barcelona gewinnen konnte. Dramatisch mit einem Tor in der letzten Sekunde, äußerst knapp 31-30. Gegner sind dann die Füchse Berlin morgen, die gerade zum ersten Mal Meister in der Bundesliga geworden sind. Die Berliner siegten sowas von klar mit 34-24 gegen Nantes. Die Antwort auf die Frage, wann wird's mal wieder richtig Sommer, lautet: Heute war's, Claudia. Und dann ist der aber auch schon wieder vorbei?
Nö, das ist ja der typische deutsche Sommer. Erst sehr heiß, dann kommt kältere Luft mit einem Tief und es gibt Schauer und Gewitter. Also klassischer kann Sommerwetter bei uns eigentlich gar nicht aussehen. Die nächsten Tage wird es auch nicht kalt, die Temperaturen gehen nur ein bisschen runter, es wird nicht mehr ganz so heiß bleiben. Und das passiert in Form von Luftmassentausch und kräftigen Schauern und Gewittern. Hier sieht man zum Beispiel solche Zellen über dem Osten Nordrhein-Westfalens in Bad Lippspringe. Genauso wie in Bad Wünnenberg gab es heute am Abend in kurzer Zeit 60 Liter pro Quadratmeter alten Beken. Östlich von Paderborn wohl einen Tornado gesichtet wurden, zumindest mehrere Rüssel. Ist aber noch nicht so ganz sicher, ob die dann wirklich auch Bodenkontakt bekamen. Und man sieht auch am Alpenrand gibt es jetzt noch Schauer und Gewitter, die in der Nacht zum Teil noch kräftig werden können. Gegen morgen früh eine neue Schauer- und Gewitterstaffel. Da sind dann zum Teil 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter und Sturmböen möglich. Auch Niedersachsen bekommt noch mal einzelne Schauer und Gewitter. Morgen im Laufe des Tages dann große Gewittergefahr im Südosten Deutschlands. Auch da wieder einige ziemlich heftig, weil die sich zu großen Gewitterwolken zusammenziehen. 30 bis 80 Liter Hagel und dazu Sturmböen, zum Teil sogar orkanartige Böen. In der Nacht kommt eben dieses Schauer- und Gewitterband weiter nach Nordosten voran. Dann gibt es eine kurze Pause, bevor gegen morgen früh schon wieder neue Regengüsse mit Blitz und Donner kommen. Und die legen sich dann über die Südosthälfte. Morgen früh 14 bis 21 Grad am Nachmittag. Nach Osten dann nochmal sehr heiß, deswegen dort größte Gewittergefahr. Danach wenige Schauer am Montag, Dienstag sehr sonnig und dann auch schon wieder wärmer.
Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Claudia Kleinert, vielen Dank dafür. Und das war's für heute von den Tagesthemen. Hier werden Sie gleich Zeuge bei den Ermittlungen im Taunus-Krimi. Und morgen Abend können Sie uns dann wieder zusehen. Wir hoffen, Sie können es einrichten. Wäre schön. Tschüss, machen Sie es gut.